Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos.
Hallo Nina.
Hallo Dennis und hallo ihr da draußen. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei uns. Und es ist eine besondere Folge heute, nicht wahr Dennis? Unsere Geburtstagsfolge quasi.
Ja, genau. Wir sind Anfang Juli vor einem Jahr gestartet und jetzt ist es gerade Ende Juni. Wir sind näher dran an dem eigentlichen Geburtstag, als wenn wir das in der nächsten Folge gefeiert hätten. Und insofern, Happy Birthday.
Ja, Happy Birthday to us. Und zur Feier dieser besonderen Folge haben wir uns natürlich wieder was Besonderes für euch einfallen lassen.
Nein, wir haben uns selbst beschenkt.
Ja, und uns selbst beschenkt, genau. Wir haben nämlich heute einen Gast bei uns und zwar ist das die Xenia. Herzlich willkommen, vielleicht magst du ein bisschen was zu dir erzählen.
Ja, hallo, danke, dass ich hier sein darf, das freut mich total. Und zwar, ach, warum bin ich denn hier?
Also irgendwie kamen wir zumindest über Instagram in Kontakt.
Genau, ich habe euch da so eine Nachricht geschrieben, weil ich euren Podcast so cool finde und euch dann erzählt habe, dass ich selber auch einen Podcast habe und da geht es ein bisschen um was anderes, aber dass euer ganzer Themenkomplex mich total inspiriert hat, selber auch was in Richtung Jack the Ripper zu machen und zwar über Jack the Ripper Fiction, also fiktive Texte, die sich damit beschäftigen.
Ganz genau. Und das ist großartig geworden. Der Podcast von Xenia heißt übrigens Midnight Culture Club. Den Link findet ihr natürlich in den Shownotes und es ist eine dringende Hörempfehlung von unserer Seite. Also zögert nicht, obwohl zögert bis nach dieser Folge und dann dringend alle Folgen durchsuchten, so wie wir. Also das ist wirklich ganz, ganz toll. Und ja, und umso mehr freuen wir uns natürlich, dass du heute da bist. Und wir werden natürlich dieses Thema auch wieder aufgreifen, wenn wir dich schon mal an der Hand haben. Und zwar wird es heute gehen um The Lodger.
Genau, wir haben ja in der letzten Folge mit der Fiktionalisierung von der Whitechapel-Mordserie angefangen und wollten das auch so ein bisschen als Anlass nehmen, um jetzt in Zukunft, nicht in den kommenden Folgen, aber jetzt mal eine Folge zu machen, wo das Thema aufgegriffen wurde und zwar in dem ersten Roman zu dem Thema und, weil es so schön passt, auch im ersten Film. Und weil wir beide ja prinzipiell total faul sind und Xenia schon unglaublich tief in die Materie von The Lodger, also dem Buch, rein recherchiert hat, war das natürlich reiner Eigennutz, dass wir dich hier eingeladen haben.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind sehr gespannt. Und bevor wir jetzt mit der Folge loslegen, noch einmal kurz der Hinweis, wenn ihr uns gerne kontaktieren wollt, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne machen und zwar über Instagram. Auch da findet ihr natürlich die nötigen Angaben in den Shownotes. Ihr kennt das ja schon und da findet ihr auch Literaturangaben und Links zu den Dingen, die wir heute hier besprechen. Und auch das ist eine dringende Empfehlung. So, jetzt ist die Hausmeisterei aus dem Weg. Jetzt können wir loslegen mit dieser wirklich sehr spannenden Geschichte, wie ich finde. Also The Lodger ist eine spannende Geschichte, aber auch die Geschichte der Geschichte.
Genau, legen wir da los. Xenia, wie bist du zu Jack the Ripper gekommen? Du hast es in deinem Podcast ja kurz erzählt, aber wir können es ja hier auch nochmal berichten. Du hast ein ganz besonderes Buch gelesen und zwar Stalking Jack the Ripper.
Genau. Das kennt vielleicht auch ein paar. Das ist irgendwie, das ist so ein Young Adult Thriller. Den habe ich eigentlich zufällig irgendwie, ich glaube, von meiner Schwester ausgeliehen. Ich wollte einfach so was Einfaches lesen über die Weihnachtsferien letztes Jahr. Und dann ist habe ich angefangen und dann hat sich in meinem Hirn alles überschlagen und ich hatte sehr viele Gedanken dazu und musste da unbedingt mich dazu auslassen, weil ich finde, das ist ein Buch, ich kann kurz zusammenfassen, da geht es um eine junge Frau im viktorianischen Zeitalter in London und die möchte Rechtsmedizinerin werden. Und dadurch kommt sie dann eben mit diesem Fall in Kontakt. Und eigentlich geht es darum, dass sie gemeinsam mit so einem anderen Typen versucht, da zu ermitteln. Und ich habe dabei festgestellt, dass da eigentlich ganz viele dieser klischeehaften Darstellungen, über die ihr ja auch schon sehr viel gesprochen habt, vorkommen. Ne? Also diese Darstellung der Frauen, der Opfer als diese unfortunate women. Wobei Das ist nicht ganz so schlimm, wie ich es auch schon gesehen habe. Aber eben, dass es da eigentlich um die Jagd nach dem Täter geht.
Ja.
Und das ist dann eben sehr, sehr dramatisch und sehr übertrieben wird. Und dadurch hatte ich dann sehr das Bedürfnis, dann ein bisschen mir diese Klischees anzugucken und diese typischen Merkmale dieser Ripper-Fiction mir anzusehen.
Mhm. Ist das Buch eine Leseempfehlung oder können wir es außer Acht lassen?
Muss man nicht lesen, okay. Ist okay.
Immer wenn ich nach Ripper-Literatur recherchiere, dieses Buch wird mir ständig angezeigt. Immer und überall. Mhm. Und Rippers Daughters.
Das klingt ja auch irgendwie interessant.
Ja, genau. Es klingt so, als sollte man einen großen Bogen drum machen.
Ja.
Okay, die Klischees, Ripper, dann hast du ja auch in deinem Podcast gesagt, dann hast du uns auch gefunden.
Genau.
Und dann ging es mit deiner eigenen Recherche los. Und dann hast du den Lodger hauptsächlich dir angeschaut.
Genau, zum Lodger habe ich sogar auch eine Geschichte. Die ist eigentlich besser als die andere. genau, weil als ich meine Ripper-Doppelfolge recherchiert habe, ist mir eingefallen, dass ich mich so ganz dunkel erinnern konnte an so eine Szene aus einem Buch, das meine Mutter mir vorgelesen hat, als ich ein Kind war.
Darüber bin ich schon in deiner Folge gestolpert. Das finde ich total witzig. Also das ist jetzt nicht unbedingt gerade so die Bettlektüre für Kinder.
Nicht unbedingt, nein. Nee. Aber ja, das war schon immer so ein bisschen, wir haben auch immer so Vampirfilme geguckt und sowas. Also von dem her, irgendwo kommt's her, diese Faszination mit Horror und so unheimlichen Themen. Genau. Mhm. Ja, auf jeden Fall habe ich mich daran erinnert, dass meine Mutter uns so ein Buch vorgelesen hat und da gab es eine Szene, in der ein Mann an seinem Untermieter vorbeigeht und seinen Mantel streift und dann ins Haus geht und merkt, das ist irgendwie so nass und klebrig und merkt, es ist Blut. Und dann sagt der Untermieter zu ihm, ja, das kann sein, dass da irgendwas an meinem Mantel dran war. Ich habe auf meinem Nachhauseweg ein verendetes Tier auf einer Bank gestreift. Mhm. Und das ist mir dann wieder eingefallen. Ich habe gedacht, warte, das hatte irgendwas mit Jack the Ripper zu tun. Und dann habe ich nach diesem Buch gesucht und habe festgestellt, das ist The Lodger.
Ja, auch eine starke Szene in dem Buch. Dass die hängen geblieben ist, gerade bei einem Kind, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber fangen wir doch mal an mit dem Lodger und zwar mit der Autorin Mary Adelaide Elizabeth Rayner Lowndes, geborene Belloc.
Genau.
Ich starte einfach mal und ihr quatscht dazwischen, wenn ich Mist erzähle. Also geboren wurde sie am 5. August 1868 in London und sie stammt aus einer Familie, die an sich schon ganz spannend ist, selbst wenn sie jetzt nicht berühmt geworden wäre. Ihr Vater war der französische Anwalt Louis Belloc. Und dessen Vater übrigens ein französischer Maler. Ihre Mutter war die englische Feministin Elizabeth Rayner Parks, auch genannt Bessie. Zu ihrer Zeit war sie eine bekannte feministische Schriftstellerin und wohl auch eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Also sie ist als Unitarierin aufgewachsen. Das ist so eine Bewegung, die glaubt jetzt nicht an die Dreifaltigkeit, sondern dass Gott eine Einheit ist, ein singuläres Wesen. Und da begann sich Bessie schon früh für so bestimmte religiös geprägte Bewegungen zu interessieren und verfolgte beispielsweise Schriften der Oxford-Bewegung. Das ist so eine Erneuerungsbewegung innerhalb der Church of England. Und das Ziel dieser Bewegung war, diese anglikanische Kirche zu revitalisieren, um diese alten katholischen Wurzeln zu stärken. Also man hört schon daraus, sie war fasziniert von dem Katholizismus und von der Religion als solches, von der christlichen. Und nachdem sie auch die Sozialarbeit von katholischen Nonnen kennengelernt hatte, trat sie dann letztlich auch in die katholische Kirche ein oder zog ihre Kinder auch in diesem christlichen Glauben. Die Autorin Marie Belloc Lowndes hatte auch einen jüngeren Bruder, Hilaire Belloc. Der wurde ein sehr bekannter Schriftsteller, insbesondere für katholische Schriften. Marie wurde, wie gesagt, in England geboren und wuchs aber hauptsächlich in Frankreich auf, in La Celle-Saint-Cloud in der Nähe von Versailles. Als sie 4 Jahre alt war, im Jahre 1872, starb ihr Vater und nun begann ihre Mutter mit den Kindern viel zwischen Frankreich und England zu pendeln. Sie hatte schon sehr früh ein Talent zum Schreiben und hatte mit 15, 16 Jahren ihre ersten Geschichten veröffentlicht. Und als sie dann so in ihren 20er Jahren war, arbeitete sie bereits als Journalistin, sowohl in Frankreich als auch in England. Am 9. Januar 1896 heiratete sie Frederick Sorry Lowndes, der ebenfalls als Journalist tätig war, hauptsächlich für die Times. Und die beiden sollten insgesamt 3 Kinder bekommen, Elizabeth, Charles und Susan. Ihr literarisches Werk beginnt um das Jahr 1898 mit der Biografie über Queen Victorias ältesten Sohn Albert Edward, dem späteren König Edward dem Siebten. Das hat sie aber noch anonym veröffentlicht. Nun brachte sie in den folgenden 4 Jahren 4 Sachbücher heraus und dann begann sie mit der Arbeit an ihrem ersten Roman, der 1904 veröffentlicht wurde, und zwar The Heart of Penelope. Fortan schrieb sie dann jedes Jahr eigentlich einen Roman, ein Schauspiel oder irgendwelche Memoiren, bis ein Jahr vor ihrem Tod, denn gestorben ist sie am 14. November 1947 in Eversley Cross in Hampshire. Das ist das, was ich zu ihr gefunden habe, beziehungsweise zu ihrer Biografie. Heute ist sie immer noch relativ bekannt, vielleicht nicht mehr ganz so bekannt wie zu ihren Lebzeiten oder unmittelbar nach ihrem Tode. Sie wird sehr für ihre Vielseitigkeit in ihrer Schriftstellerei verehrt und geschätzt. Und ihre Romane insbesondere werden meist als Mystery bezeichnet. Sie selber mochte es nämlich gar nicht, wenn dieses Genre als Crime oder sie als Kriminalautorin bezeichnet wurde, was vielleicht auch so ein bisschen an ihrer Zeitgenossin Agatha Christie lag, die ja auch heute noch als Queen of Crime bekannt ist. Sie wollte sich womöglich bewusst von Christie abgrenzen und das lag vermutlich an gerade einem Punkt, und zwar um das Jahr 1920 schuf Marie die Figur des französischen Polizisten Hercule Poirot. Es ist schon phonetisch sehr nah an Christies Hercule Poirot, der ungefähr zur gleichen Zeit erschien, der zwar kein französischer Polizist war, aber ein belgischer Privatdetektiv. Und Lowndes hat das eindeutig als Plagiat bewertet und hat sich dabei der Schriftstellergewerkschaft drüber beschwert. Allerdings ohne Erfolg, aber das Tuch war zerschnitten, wie man so schön sagt, und Christie nicht mehr geschätzt von Lowndes. Insgesamt umfasst das Werk von Mary Belloc Lowndes um die 80 Titel und ungefähr die Hälfte davon sind Romane. Insbesondere diese Mystery-Romane werden vor allem gelobt für diese sehr psychologisch tiefgründigen Erzählungen, aber das werden wir jetzt gerade auch oder gleich nochmal insbesondere natürlich beim Lodger hören. Mhm. Aber worum geht's eigentlich im Lodger?
Und zwar geht's um ein Ehepaar, das ist eine Mrs. und ein Mr. Bunting, das sind eigentlich unsere 2 Hauptfiguren. Und die waren früher Hausangestellte, haben da in allen möglichen Haushalten gearbeitet und jetzt sind sie so ein bisschen älter und haben dann beschlossen, sich selbstständig zu machen und ein eigenes Lodginghaus zu eröffnen. Zuerst haben sie das in einem Ort am Meer versucht und das hat dann irgendwie nicht geklappt und dann haben sie einen zweiten Versuch gestartet und zwar in London. Und in diesem Lodginghaus in London spielt die Geschichte eigentlich auch. Jetzt muss man sich das so vorstellen, dass es eigentlich einfach ein Haus, das sie selber mieten, also das gehört ihnen nicht. Das ist wichtig, denn sie machen sich dann sehr Sorgen darüber, ob sie die Miete bezahlen können. Das wird wahnsinnig wichtig am Anfang der Geschichte. Also sie mieten dann dieses Haus und vermieten dort Zimmer weiter an einzelne Untermieter, eben diese Lodger. Und genau, was ganz, ganz wichtig ist in dem Buch, am Anfang ist es wirklich so, dass die beiden kurz vorm finanziellen Ruin stehen. Also da gibt es Szenen, in denen sie beschreiben, dass sie ein paar Pennies davon entfernt sind, auf der Straße zu landen.
Ja, sie haben schon viel von ihrer Habe auch ins Pfandhaus gebracht, um neue Einnahmen zu generieren, mit denen sie sich dann weiter die Miete leisten können. Insbesondere wird das auch durch das Hobby von Mr. Bunting klar, der gerne geraucht hat und vor allem aber die Tageszeitung gelesen hat. Und beides kann er sich mittlerweile nicht mehr leisten. Wobei das Zeitunglesen ihm noch schwerer fällt als das nicht mehr rauchen.
Genau, so ist es. Und Mr. Bunting interessiert sich besonders für Berichterstattung über Verbrechen.
Mhm. Genau zu der Zeit soll er auch ganz gutes Futter in der Zeitung bekommen. Denn ein mysteriöser Mörder macht gerade das East End unsicher.
Genau, und zwar ist das der sogenannte Avenger. Der Avenger ist ein Serienmörder, würden wir heute sagen. Sie nennen das natürlich nicht so, weil den Begriff gab es da noch nicht. Aber genau, das ist ein Mörder, über den ständig in der Zeitung berichtet wird, weil er auch sehr aktiv ist. Und zwar tötet der Frauen im öffentlichen Raum und man weiß, dass das alles der gleiche ist und dass das eben dieser Avenger ist, weil der an den Kleidern dieser Frauen, die er getötet hat, so kleine Zettelchen hinterlässt, auf denen The Avenger draufsteht. Also der macht da ganz klar, dass er das war.
Genau. Und er schlägt auch grundsätzlich nur in der Nacht zu. Aber es setzt langsam eine Entwicklung ein, dass er vom East End aus in den Westen zieht mit seinen Morden. Erste Frauen werden auch westlich des East Ends ermordet. Genau da setzt eigentlich dann die Erzählung ein, als das passiert. Und zwar ist es auch Herbst. London ist geprägt von sehr dichtem Nebel. Und die Buntings sitzen in ihrem kleinen Haus und bangen darum, wie es weitergeht, als es plötzlich an der Tür klopft.
Genau, es klopft an der Tür und zuerst erschrecken sie sich total, weil sie gar nicht wissen, wer das sein könnte. Und schließlich steht die Mrs. Bunting auf und öffnet die Tür. Und da sieht sie in diesem schummrigen Licht der Straßenlaternen einen Mann in einem Zylinder mit einem langen Mantel und so einer Ledertasche.
Ja, ein für uns ja mittlerweile hier im Podcast sehr bekanntes Bild. Mhm. Und dieser Mann stellt sich vor als Mr. Sleuth und würde gerne eins oder mehrere der Zimmer der Buntings mieten. Er zahlt im Voraus, verlangt wenig, stellt auch keine Fragen. Und für die Buntings scheint das die Rettung zu sein aus ihrer Misere.
Genau, weil, wie wir ja gesagt haben, die waren wirklich kurz davor, die Miete nicht mehr zahlen zu können, da rausgeworfen zu werden. Und jetzt kommt dieser Mann, der ihnen einen ganzen Monat im Voraus zahlt und vor allem alle Zimmer im ganzen Haus mietet. Und er sagt auch, dass es ihm besonders wichtig ist, dass es da ruhig ist, dass da sonst niemand ist und dass er da in Ruhe
Experimente machen will. Ne?
Und was ja auch ganz zentral ist, ist, dass es ein Gentleman ist. Ne? Also die Stellung dieses Herrn, die beeindruckt die Buntings schon von Anfang an.
Mhm. Ja, absolut. Das entschuldigt auch sämtliches eigenartiges und seltsames Verhalten. Das ist bei einem Gentleman halt exzentrisch, aber absolut zu vernachlässigen. Und diese Experimente, die er machen will, das wird auch gar nicht erläutert, was das sein soll. Nur, dass er wohl einen Ofen dafür braucht, den er schön anfeuern kann, womöglich, um was zu verbrennen. Er hat aber noch andere merkwürdige Verhalten.
Und zwar fällt ihm gleich auf, dass der ganz komisches Ess- und Trinkverhalten hat.
Ganz merkwürdig.
Genau, ja. Ganz seltsam. Der isst nämlich kein Fleisch. Das ist sehr verdächtig. Das fällt Mr. und Mrs. Bunting von Anfang an, finden die das ganz seltsam und fragen sich, warum der das macht. Aber wie gesagt, er ist ein Gentleman, also soll er das haben, was er möchte. Und ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, dass er Alkohol total ablehnt. Und tatsächlich sogar erst das Zimmer annimmt, nachdem er gehört hat, dass die Mrs. Bunting auch kein Alkohol trinkt, dass die auch beide, die Mr. und der Mrs. Bunting, beide Teetotaler sind. Das ist ihm sehr wichtig.
Ja, und hinzu kommt, dass dieser Mieter oder dieser Untermieter besser gesagt, sehr religiös ist. Er hat eigentlich nur zwei Bücher und immer wenn wir auf ihn stoßen, liest er in diesen Büchern. Und zwar ist das eine Bibel und das andere ist eine sogenannte Concordance. Das ist eine, also auch eine Mrs. Bunting weiß gar nicht, was das für ein Buch ist. Es ist aber wohl eine Art von Glossar oder Nachschlagewerk für die Bibel. Das heißt, wenn man zu einem bestimmten Punkt, zu einem bestimmten Thema eine Bibelstelle sucht, kann man darin nachschlagen. Und er liest da drin, aber er liest auch sehr auffällige Bibelstellen. Sehr frauenfeindlich.
Ja. Ja, und er liest die nicht nur, er liest die laut. Denn die Mrs. Bunting hört ihn diese Stellen lesen, als sie am Putzen ist und so weiter. Und tatsächlich fällt ihr das auch auf. Also wir kriegen ja ganz viel ihre Innensicht mit in dem Buch. Und ist aber der Meinung, dass er damit auch gar nicht so falsch liegt. Also wenn er denn nun frauenfeindlich wäre, denn das sei ja jetzt auch nicht ganz so weit her mit den Damen. Also da ist sie dann schon auch ein bisschen dieser Meinung, dass ihr eigenes Geschlecht auch jetzt nicht das Tollste ist. Also auch das ist etwas, mit dem sie leben kann, aber es fällt ihr auf.
Ja, und er ist ja auch ein Gentleman, ne? Also warum sollte er da jetzt auch nicht recht haben?
Genau. Und es stören ihn auch die Porträts von Damen im Wohnzimmer so sehr, dass er sie zuerst umdreht und dann werden sie auch abgenommen und so weiter. Also er möchte auch keine Frauen dargestellt sehen in seiner Umgebung. Also das sind alle schon so Hinweise, dass, naja, nennen wir es zu dieser Zeit mal noch exzentrisch, ja.
Ja, und hinzu kommt, er unternimmt gerne des Nächtens einsame Spaziergänge.
Schleicht sich aus dem Haus.
Und zwar immer ganz spät, wenn alle schon schlafen oder er glaubt, dass sie schlafen, weil die Mrs. Bunting, die schläft nicht, die hört alles. Und das macht er besonders gern, wenn es draußen so schön neblig ist.
Und oft werden diese Ausflüge am nächsten Tag von den Zeitungsjungen kommentiert, denn merkwürdigerweise ist oft in dieser Nacht auch wieder ein weiterer Mord vom Avenger geschehen.
Das fällt auch der Mrs. Bunting so nach und nach auf. Also sie macht sich da schon ihre Gedanken dazu.
Ja, also ein furchtbarer Verdacht keimt in ihr auf. Mhm. Was ist also, wenn der Mieter wirklich der Mörder ist? Lasst uns doch jetzt an der Stelle stoppen und einmal auf die Literaturgeschichte eingehen. Wie entstand eigentlich der Lodger? Und das ist auch noch eine ganz spannende Geschichte, denn Mary Belloc Lawrence erzählt dazu immer eine Geschichte. Es gibt da so ein paar abweichende Fassungen, aber im Grunde geht es darum, dass sie zu einem Dinner eingeladen war. Ich habe hier ein Zitat von ihr gefunden, da sagte sie: Ich hatte einmal beim Abendessen neben einem Mann gesessen, der mir erzählte, dass ein Butler und eine Zofe, die im Dienst seiner Eltern gestanden hatten, geheiratet und eine bescheidene Pension eröffnet hatten. Sie waren überzeugt, dass Jack the Ripper vor und nach der Begehung seiner schrecklichsten Morde die Nacht in ihrem Haus verbracht hatte. Ich sagte mir, dass dies den Kern einer eindrucksvollen Kurzgeschichte bilden könnte. Sie war fasziniert, aber insbesondere von der Perspektive der Vermieter. Und so schrieb sie in der Tat eine Kurzgeschichte daraus. Sie arbeitete diese aus und im Januar 1911 veröffentlichte sie diese unter dem Titel The Lodger im amerikanischen McClure's Magazine. Ich habe mich gefragt, warum sie als Britin und teils Französin ausgerechnet in den USA veröffentlichte. Was ich dazu gefunden habe, ich weiß nicht, ob ihr das recherchiert habt, scheinbar haben amerikanische Magazine damals höhere Honorare gezahlt als die britischen Blätter. Und durch eine Veröffentlichung im Ausland hatte sie eine höhere internationale Reichweite. Und das hat wiederum ihren Marktwert für eine Zweitveröffentlichung in Großbritannien erhöht. Und sie hat vor allem auch recht bekommen, denn die Kurzgeschichte lief in den USA äußerst erfolgreich. Und zwar so erfolgreich, dass sie sich überlegte, die Geschichte auszuweiten. Und so entwickelte sie aus der Kurzgeschichte im Jahr 1913 den Fortsetzungsroman The Lodger, der im Daily Telegraph veröffentlicht wurde. Und noch im selben Jahr folgte eine vollkommen eigenständige Veröffentlichung als Roman im Methuen Publishing Verlag in England. Gucken wir uns nochmal die Figuren an im Lodger. Wir haben jetzt gerade in der Beschreibung auch noch nicht alle Figuren genannt. Es sind nicht viele, aber dass ein Kammerspiel ist, sollte man sich die mal angucken. Also wir haben die Buntings. Mhm. Bunting ist im Englischen eine Ammer, der Vogel. Und etymologisch wird mit diesem Namen auch immer so eine Charaktereigenschaften des Guten verbunden. Und bei Charakterisierung von Personen eher, was ich gefunden habe, und ich finde, das passt auch, zumindest hatte ich so ein ähnliches Bild beim Lesen, kleine, runde, lebhafte Personen. Mhm. Und ich finde, das trifft es eigentlich, wenn ich mir die Buntings vorstelle, wie die in ihrem Haus rumwuseln. Ja. Und was du gerade auch schon so schön gesagt hast, Xenia, sie sind gesellschaftlich eigentlich aufgestiegen. Sie waren früher Angestellte, Köchin und Butler, wie auch in der Originalgeschichte, die die Autorin gehört hat, und sind dadurch, dass sie eine eigene Pension geöffnet haben, eigentlich gesellschaftlich aufgestiegen. Jetzt stehen sie aber vor einem Ruin und das wäre nicht nur ein Abstieg, ein gesellschaftlicher dahin, wo sie herkommen, sondern noch tiefer. Denn hier reden wir wirklich davon, dass Armenhaus, Arbeitshaus, also solche Einrichtungen drohen.
Ja, und wenn ihr unsere Folge zu den gesellschaftlichen Strukturen noch im Kopf habt, dann merkt ihr schon, dass da auch eindeutig ein Kommentar drin steckt darüber. Denn wir finden da ja wirklich diese Stratigraphie auch wieder, von der wir auch gesprochen haben. Und die Buntings, die haben es eben jetzt geschafft, aufzusteigen in so eine ganz, ganz untere Mittelschicht und möchten natürlich jetzt ungerne wieder absteigen. Und es war ja auch zu der Zeit sehr weit verbreitet, dass man eben sich entschied, so eine kleine Pension zu betreiben, also oftmals ein Zimmer, vielleicht zwei im eigenen Haus zu vermieten. Das haben ja viele gemacht, also auch das ein Motiv, das den Menschen zu der Zeit schon was sagte und das auch, ja, wie gesagt, weit verbreitet war. Und natürlich ist mit diesem gesellschaftlichen Aufstieg immer die Angst des Abstiegs verbunden. Darüber hatten wir auch schon gesprochen. Das war ja sowieso schon nicht leicht und das Absteigen war viel, viel einfacher. Und das wollten die natürlich auch nicht. Deswegen distanzieren sie sich. Wie gesagt, vor allem Mrs. Bunting, die wir immer hören. Also wir können ja ihre Gedanken verfolgen. Distanziert sie sich auch so sehr von den Menschen, die in ihrer Meinung unter ihr stehen. Also sie ist besser. Das zieht sich durch den ganzen Roman. Also auch hier ein Kommentar auf diese Gesellschaftsstruktur.
Vor allem, wenn da noch moralische Aspekte mit reingehen, ne? Auch wenn die Opfer diskutiert werden oder sie hatte auch häufiger das Problem, dass an ihre Pensionstür verruchte Damen, sage ich jetzt mal, geklopft haben, die eine Unterkunft gesucht haben, die aber vielleicht auch dem Alkohol zugesprochen haben, was für sie als Teetotaler natürlich überhaupt nicht ging. Da guckt sie schon sehr abfällig. Sie repräsentiert ein bisschen die breite Gesellschaft mit ihrem Bild und nicht nur sie mit ihrem moralischen Kompass, auch Mr. Bunting, ne, der ist so, der, man würde sagen, so ein bisschen sensationsgeil ist, ne, also der die Zeitungen wirklich auf die Morde durchforstet, den interessiert das, ne, wie wird man zum Mörder, wieso kann man nicht damit aufhören, warum tötet jemand ohne erkennbares Motiv? Das sind ja Fragen, die gesamte Gesellschaft damals sehr, sehr beschäftigt haben. Und das spiegeln die Figuren gut wieder.
Ja, und sie blickt auch darauf ja so ein bisschen herab, ne? Auch das kommentiert sie ja immer wieder. Und diese Faszination, seine Faszination mit den Morden und so weiter, das ist ja für sie auch moralisch nicht so hundertprozentig rein. Und dann ist ja dann im Gegensatz zu diesen ja leichten Damen oder diesen ja ärmeren Menschen, die bei ihr an der Tür klopfen, ist dann eben da dieser Untermieter, der ja, weil er ein Gentleman ist, von ihr ganz anders bewertet wird, aber ja in Wahrheit derjenige ist, der eine schlechte Moral hat. Also das ist ein ganz interessantes Spannungsfeld.
Diese prekäre Situation von Mr. und Mrs. Bunting, die ja da zuerst aufgestiegen sind und jetzt vor dem krassen Abstieg stehen am Anfang der Geschichte, das finde ich total interessant, wie sich das in ihrem Wohnort widerspiegelt oder an dem Ort in London, an dem sie leben, weil das Ganze spielt in der Marylebone Road, das ist in der Nähe vom Regent's Park in London und das ist eigentlich im West End, aber das ist so eine Gegend, in der arme und reiche Bevölkerung sehr, sehr nah beieinander sind. Also ich habe mir da eben auch mal diese hochgelobte Charles Booth Poverty Map dazu angesehen. Und das ist wirklich total spannend. Also da ist das eine Ende der Straße ist ganz Gold, was ja die Farbe der eigentlich wohlhabendsten Bewohner ist. Und am anderen Ende, da gibt es ganz viele, da ist es total durchmischt. Also da gibt es Menschen, die so ein mittleres Einkommen haben, denen es ganz okay geht. Aber da gibt es auch Leute, die wirklich arm sind. Also da haben wir auch wirklich dieses Blau und Schwarz der Armut, das da vorkommt auf dieser Karte. Und das fand ich wahnsinnig interessant in Bezug auf diese prekäre Situation von Mr. und Mrs. Bunting, die wirklich total in der Schwebe ist und die gar nicht sicher ist. Und dass sich das so an dieser Straße, an der sie leben, widerspiegeln, finde ich wahnsinnig interessant. Und das sehen wir auch darin, dass die Mrs. Bunting, die beschwert sich ja immer wieder, dass diese Leute da wohnen wollen, die da ein Zimmer mieten wollen, die sich ja die Miete gar nicht leisten können oder denen man nicht trauen kann, zeigt eben auch wieder, dass es so eine Gegend ist, die sehr durchmischt ist. Und das finde ich wahnsinnig interessant in dem Fall.
Ja, vor allem, weil der Mörder ja auch da weiter Opfer findet. Also es ist ja nicht so, dass er ein komplett neues Opferbild hat, sondern er findet ja diese, ja, wieder diese verruchten Frauen, Trinkerinnen wahrscheinlich, auch dort, in dieser Straße, dass er immer näher rücken kann an die Pension mit seinen Taten. Übrigens ist die Autorin Belloc Lawns auch in dem Stadtteil geboren worden. Wollen wir uns mal den Mörder anschauen? Wir werden jetzt hier über das Buch, aber auch später beim Film, werden wir jetzt in den Spoiler-Bereich gehen müssen. Aber ihr hattet auch alle mindestens 100 Jahre Zeit, das Buch und den Film zu lesen und zu sehen.
Genau, und ansonsten macht ihr jetzt hier Pause und lest erstmal The Lodger und guckt euch dann auch noch die Verfilmungen an. Willkommen zurück.
Die Darstellung hast du ja schon so schön gesagt, ne? Also dieses hochgewachsen, schmal, Zylinder, die Gladstone-Back. Mary Belloc Lawns hatte zwei Vorbilder. Zum einen Jack the Ripper, was naheliegend ist, aber auch Dr. Thomas Neal Cream. Ich weiß gar nicht, Nina, hattet ihr Cream schon in
Noch Ort? Nicht, aber er steht auf der Liste.
Okay.
Wird sich viel gewünscht.
Ja, siehste. Genau, also Dr. Thomas Neal Cream, ein Giftmörder, dessen Taten damals groß die Presse gemacht haben, der bis heute eigentlich noch sehr bekannt ist und von dem bald eine Folge bei Früher war mehr Verbrechen kommt. Der aber auch bei seiner Hinrichtung mit dem Strick um den Hals, kurz bevor das Türchen sich unter ihm geöffnet hatte, noch gesagt haben soll, I am Jack the... Und dann war er tot.
Ja.
Ja, das ist so die Legende. Man weiß natürlich heutzutage auch, dass zur Zeit der Mordserie 1888 Dr. Neal Cream in den USA im Gefängnis saß. Also er hätte einen äußerst langen Arm haben müssen, um die Taten zu begehen.
Ja, ich glaube, das schafft er nicht.
Nein. Aber er ist halt, wie gesagt, von der Autorin noch als Vorbild genannt worden. Denn auch auf ihn trifft so ein bisschen dieses Stereotype, diese Ikonografie des Rippers zu. Denn er war Arzt, er hatte diese Gladstone-Bag auch für seine medizinischen Apparaturen. Und er war auch von der Mode her mit Zylinder und Cape oder Mantel bekleidet und von Statur hochgewachsen und recht schmal.
Genau, und er hatte sogar noch so ein schönen Schnurrbart und ein Monokel. Also der passt sehr gut in diese klischeehafte Vorstellung des Gentleman-Killer rein.
Ja, und im Gegensatz zu Jack the Ripper wahrscheinlich war Dr. Cream ja auch ein Gentleman-Killer.
Ja.
Mal davon abgesehen.
Ja, in der Tat. Aber spannend ist natürlich, warum die Autorin ihm diesen Namen gegeben hat. Also Sleuth.
Mhm.
Das ist ja eine Bezeichnung heute für gerade die Detektive in viktorianischen Romanen auch. Also ein Sherlock Holmes ist eigentlich der Inbegriff eines Sleuth, also eines Spürhundes, eines ja, Bluthundes, der sich auf die Fersen der Verbrecher setzt. Wieso gibt sie ausgerechnet dem Spoiler, dem Mörder, diese Bezeichnung?
Ich habe mir einfach überlegt, was meine Interpretation davon wäre, einfach von dem Text ausgehend, wäre natürlich, dass er selber sich sieht als jemand, der auf der Fährte ist, der auf der Jagd ist, um diese sündhaften Frauen da auszuschnüffeln und zu beseitigen.
Ja, und das würde ja auch zu dem Titel passen, den er sich selber gegeben hat.
Denn anders als bei den Rippermorden ist es hier mal nicht die Presse, die den Täter ja betitelt hat, sondern durch seine Zettelchen, die er am Opfer hinterlässt, hat er sich ja selber den Namen The Avenger gegeben. Aber wir haben noch mehr so interessante Figuren. Wir haben beispielsweise noch einen Polizisten.
Genau, wir haben einen Polizisten, das ist der Joe Chandler. Das ist ein junger Detective bei der Met Police und der ist befreundet mit den Buntings, vor allem mit Mr. Bunting. Und Mr. Bunting findet das super, weil dann kriegt er immer so Zusatzinformationen über diese Avenger-Morde, die er sonst nicht hätte.
Und wir ja auch.
Genau, wir auch.
Und der ist ja auch verliebt in Daisy.
Genau.
Daisy haben wir nämlich noch gar nicht besprochen.
Das stimmt.
Ja, aber noch kurz bei Chandler, da auch habe ich mir den Namen angeguckt. Chandler, der Kerzenmacher oder Chandelier, der Kerzenhalter. Also er bringt halt auch Licht ins Dunkel. Ne? Er gibt Informationen über die Mordserie, die da in dunkler, nebliger Nacht in der Finsternis geschehen. Immer wieder legt er da so einen Spot drauf. Und dann haben wir noch Daisy, die Tochter von Mr. Bunting und die Stieftochter von Mrs. Bunting.
Genau, und die Daisy, die wohnt eigentlich nicht bei den Buntings normalerweise, sondern bei einer Tante, die wird immer nur als Old Aunt bezeichnet. Und im Lauf des Buches kommt sie aber zu Besuch zu ihrem Vater und zu ihrer Stiefmutter. Und was wichtig ist, die Daisy, die ist ganz jung, die ist erst 18. Also so eine ganz eigentlich liebe, so ein bisschen naive junge Frau. Und die hat eben, da bahnt sich so eine Romanze an zwischen ihr und dem Joe Chandler. Genau.
Und auch ihr Name ist ja wieder sehr bezeichnend, ne? Also das Gänseblümchen.
Total.
Und gerade zu viktorianischen Zeiten die Floriographie, also die Sprache der Blumen, mit der man etwas Besonderes ausdrückt. Also Gänseblümchen, die standen halt für Unschuld, für treue Liebe, aber auch so ein bisschen für Geheimhaltung. Das ist auch schon wieder ganz passend. Und ich fand auch sehr verwunderlich eigentlich und habe darüber nachgedacht, warum ist sie nur die Stieftochter? Warum ist sie nicht die leibliche Tochter von beiden Buntings?
Ja, die Beziehung zwischen der Daisy und der Mrs. Bunting ist sowieso total interessant, weil da gibt's von Anfang an so ein bisschen Spannungen. Also die verstehen sich nicht so gut und das wird dann ganz interessant. Wie gesagt, wir haben ja eigentlich die Perspektive und die Insicht von Mrs. Bunting und die ist ja sehr der Meinung, dass Daisy irgendwie nicht so ganz sie so verhält, wie man das sollte. Also dass sie nicht so fleißig ist, wie sie das sollte.
Vor allem wird sehr stark das Gesellschaftliche sehr zum Ausdruck gebracht, gerade wenn es jetzt um das Anbahnen der jungen Liebe mit Joe Chandler geht. Was für Regeln auch seitens, ich sage jetzt mal, Mrs. Bunting als vermeintliche Mutter oder Ziehmutter an ihre Stieftochter gelegt wird, dass sie nicht alleine mit einem Mann ausgehen soll, sondern da muss jemand zum Anstand, Mr. Bunting mit.
Interessanterweise ist es ja auch Mrs. Bunting, die diese Regeln aufstellt und nicht Mr. Bunting, der ja der Vater ist. Das finde ich auch sehr, sehr interessant.
Und je mehr in Mrs. Bunting der Verdacht keimt oder die Überzeugung wächst, dass ihr Untermieter der Avenger ist, der Mörder, desto mehr sorgt sie sich zwar zum einen um Daisy, aber stößt sie auch in der Handlung immer weiter von sich, wird schroffer zu ihr und aggressiver. Und als letztes finde ich noch ganz interessant, dass das Bild der Opfer. Also die Opfer kommen nicht wirklich in der Geschichte vor, sondern sie werden eigentlich nur durch die Gespräche der Buntings und vielleicht mal durch Joe Chandler oder die Presse in irgendeiner Form charakterisiert. bis kurz vorm Schluss Mrs. Bunting ein Inquest besucht und dort auch auf Verwandte eines Opfers trifft. Das fand ich eine ganz, ganz spannende Stelle im Buch. Aber wie werden die Opfer dargestellt? In der Kurzgeschichte werden sie noch so ein bisschen als Hussy bezeichnet, also so ein bisschen Flittchen, luderhaft. Im Roman als not proper. Mhm. Und vor allem auch immer, dass sie Alkohol getrunken haben, was die Abneigung einer Mrs. Bunting noch deutlich erhöht gegenüber der Opfer.
Genau, da geht sehr viel drum, ne? Also in Bezug auf die Opfer, aber auch in Bezug auf ihr eigenes Abstinenzverhalten. Also sie denkt da schon viel drüber nach, über den Alkohol und was auch immer da das moralisch mit Menschen zu tun hat.
Total.
Ja, und vor allem fehlendes Mitleid, ne? Sie hat überhaupt kein Mitleid eigentlich mit den
Opfern.
Nein,
genau, wegen der Moral.
Genau. Da gibt ja sogar diese Stelle, die ich wahnsinnig krass finde. Da spricht Mrs. Bunting mit Mr. Bunting und mit Joe Chandler und da geht es eben um den Alkoholkonsum der Opfer. Und da sagt sie ja sowas wie, dass sie das eigentlich gut findet, dass wegen dieser Avenger-Morde die Frauen aus den Pubs verschwinden. Also da nimmt sie eigentlich die Seite des Täters ein und sogar genau diese Argumentation, die der Täter ja eigentlich, die wir so erschließen können aus dem Namen Avenger und aus dem, was wir über den Mr. Sleuth wissen, dass sie da tatsächlich so weit geht, dass sie sogar diese Argumentation übernimmt und sich eigentlich auf die gleiche moralische Seite wie der Täter stellt, anstatt Mitgefühl mit den Opfern zu haben.
Und vor allem ist das ja auch eine Sichtweise, die durchaus auch zur Zeit der Whitechapel-Morde verbreitet war. Also das können wir ja aus Leserbriefen entnehmen und so weiter, dass die Bevölkerung wirklich so dachte. Also nicht alle natürlich, aber Teile der Bevölkerung.
Und was halt auch von der Presse aufgegriffen wurde, um dieses Bild oder diese Meinung noch stärker zu verbreiten in der Gesellschaft. Und in der Geschichte ist das bis zum erwähnten Inquest. Denn da, wie gesagt, trifft sie auf eine Angehörige eines Opfers und da wird ihr überhaupt erst bewusst, dass das Menschen sind mit Angehörigen, dass das eigene Schicksale sind. Und da entsteht auch eine Form von Mitleid bei ihr.
Genau, da gibt es ja diesen ganz spannenden Moment, dass eigentlich schon sogar schon mal am Anfang, als zum ersten Mal die Namen von den beiden Opfern genannt werden, da wird es ihr ja sofort schlecht.
Mhm.
Das finde ich total bezeichnend, dass sie da direkt so eine körperliche Reaktion darauf hat, auf diese Namensnennung, weil sie da erkennen muss, oh, das sind ja tatsächlich Menschen.
Ja, immer wenn sie mit Wahrheit oder der Realität konfrontiert wird, auch was den Mörder anbelangt. Also jedes Mal, wenn sie einen Hinweis, einen Clue findet, dass Mr. Sleuth doch der Mörder sein muss, reagiert sie körperlich. Mit Schwindel, mit Blässe, mit Übelkeit, mit Kopfschmerz. Und erst relativ spät im Roman wird auch Mr. Bunting bewusst, dass deren Untermieter vermutlich der Mörder ist. Und auch er beginnt sofort körperlich darauf zu reagieren.
Mhm, genau.
Ja, ja. Und in ihren Gedanken rationalisiert sie es aber weiter. Also sie hat die körperliche Reaktion, kann das aber nicht in Einklang bringen mit ihren Gedanken.
Ja, sie ist absolut ambivalent. Sie sagt an einer Stelle, sie würde nie jemanden für Geld verraten. Mhm. Das ist für sie wie so ein gesellschaftliches Gesetz, so aus ihrem Stand heraus. Aber auf der anderen Seite schützt sie einen Mörder, damit sie weiter von ihm das Geld bekommt. Das heißt, sie nimmt völlig in Kauf, dass Frauen sterben durch dessen Hand, mit denen sie auch kein Mitleid zu diesem Zeitpunkt noch hat, dadurch, dass sie ihre eigene Existenz retten kann.
Total, ja.
Aber jetzt haben wir gerade schon über Opfer gesprochen und über Doppelmord und Inquest. Und das rückt das Ganze ja wieder so ein bisschen hier in unseren Podcast stärker rein. Und zwar, dass es sich ja hier auch um die erste wirkliche Fiktionalisierung in einem Roman von der Whitechapel-Mordserie handelt. Und habt ihr mal geguckt, inwieweit ihr die reale Mordserie in dem Roman, konntet ihr da Parallelen entdecken?
Ja, da gibt's natürlich ganz, ganz vieles. Ich meine, du hast gerade schon den Doppelmord erwähnt, um den es ja in diesem Inquest geht, zu dem die Mrs. Bunting geht. Also wir haben das Double Event, das tatsächlich auch vorkommt in dem Buch, dass da zwei Frauen in der gleichen Nacht getötet wurden, auch sehr nah beieinander. Das ist natürlich ein Punkt.
Und Mr. Bunting kauft zu dem Zeitpunkt sogar mehrere Zeitungen an dem Tag. Nicht nur seine Evening News, sondern auch tagsüber holt er sich Zeitungen. Er will möglichst viel von dem Doppelmord erfahren.
Und ich meine auch nur schon das Zeitungskonsumverhalten von Mr. Bunting, finde ich.
Ja.
Und die Presse, wie die Presse dargestellt wird, ist sehr reflektiv von also wenn man, es gibt in dem Buch tatsächlich mehrere Artikel, die sozusagen aus der Zeitung, da lesen sie sich Artikel aus der Zeitung vor zum Beispiel. Und die hören sich genau so an wie Artikel, die tatsächlich während der Whitechapel-Morde erschienen sind. Die hören sich identisch an.
Ja, da hat sie sehr viele Parallelen. Auch wird gesagt, dass der erste Mord des Avengers noch gar nicht groß in der Presse beachtet wurde. Der zweite schon ein bisschen mehr. Und ab dem dritten Mord ging es richtig los. Und dann begann auch die Hysterie eigentlich in der Stadt um diese Mordserie. Also das ist auch eine weitere Parallele, die da ganz klar abgeguckt wurde.
Ja, die Uhrzeiten, genau.
Ja, genau, die Uhrzeiten. Dann halt auch auf offener Straße beziehungsweise unter offenem Himmel. Auch, dass die Polizei unter Druck gerät, wird immer wieder klar deutlich. Zum einen durch Joe Chandler, der so ein bisschen Einblicke in die Met gibt, der selber auch als verdeckter Ermittler unterwegs ist und auf den Straßen. Aber auch, dass die Zahl der Polizisten auf den Straßen erhöht wird und dieser ganze Druck, der ausgeübt wird, wird da auch immer wieder erwähnt und wiedergespiegelt.
Genau, und auch wie Joe Chandler selber darunter leidet, ne? Also der ist ja kaputt. Das wird ja auch beschrieben, dass er echt fertig ist sozusagen. Also auch wie das Auswirkungen hat auf die Polizei.
Ja, auch die Kritik am Commissioner und am Innenminister wird erwähnt. Auch, dass der Commissioner aufgrund des Drucks an der Mordserie zurücktritt, wie es auch bei Charles Warren der Fall war im November 88. Auch, dass Bluthunde getestet wurden.
Genau, ja, das wird ja auch erwähnt, genau, dass sie sich überlegen, Bluthunde einzusetzen.
Genau. Und gut 25 Jahre nach der eigentlichen Mordserie hat Sherlock Lowndes dieses Buch geschrieben, mit der Kurzgeschichte angefangen und dann dieses Buch geschrieben. Also es war noch relativ frisch auch in der Erinnerung der Menschen. Die wussten sofort, was sie meint, worauf sie hindeutet.
Ja, und sie hatte ja auch die Verbindung nach London. So ist es ja nicht. Und sicherlich auch noch bekannt, wenn sie es nicht selber mitbekommen hat.
Doch, sie selber hat es mitbekommen. Da gibt es Geschichten zu, wie sie da auch drüber spricht. Ja. Was ich noch gefunden habe, auch es gibt da einen Bekennerbrief, einen vermeintlichen, der ja vermutlich nicht echt sein kann. Zumindest wird nicht uns als Leser irgendwie mitgeteilt, dass Mr. Sleuth Briefe schreibt oder irgendwelche Post aufgibt. Und es wurde auch mal ein Täter gesehen, der ein in Zeitungspapier gewickeltes Päckchen bei sich trug. Also ein vermeintlicher Täter, denn es wurden auch da viele Personen im Buch durch Joe Chandler erwähnt, von denen die Polizei ausgeht, dass sie jetzt doch dem Täter auf der Spur sind, was sich am Ende dann aber als nicht richtig erweist. Und bei den Unterschieden, klar, also wir haben den Namen, ne, den er sich selber gegeben hat, der Rächer, The Avenger, die Visitenkarte, die er bei den Opfern hinterlässt. Es wird nicht gesagt, welche Art von Mord er begeht.
Man weiß es nicht. Man weiß nur, am Ende hinterlässt er ja so ein Päckchen. Also das wird ja dann später gefunden im Regent's Park und da ist ein Messer drin. Aber mehr wissen wir eigentlich nicht.
Genau, und die Szene, die du als Kind so eindrucksvoll schon erfahren hast, genau. Dass er blutig sein muss, dass er blutige Sachen an sich hat nach den Morden, das ist dann halt keine Strangulation. Mhm. Also da muss schon das Messer hergehalten haben. Und es wird auch nicht gesagt, aber vermutlich verbrennt er ja seine Kleidung in diesem Ofen, was er als sein Experiment bezeichnet, um Beweismittel zu vernichten.
Genau. Genau. Das würde mich auch noch interessieren, wie ich habe das mit diesen Experimenten und diesem Ofen immer interpretiert, als er verbrennt einfach Beweismittel. Und dass es dann eigentlich auch irgendwie ganz spannend ist, dass er das als Experiment bezeichnet und das irgendwie gleich viel dramatischer klingt, als ich verbrenne meine blutige Kleidung.
Und natürlich auch noch ihn absetzt wieder von den Buntings, die natürlich nicht verstehen, was Experimente, damit kennen die sich nicht aus. Genau. Ne? Das ist wieder so ein Oberschichtending, das kann man nicht. Und da ist man dann so ein bisschen ehrfürchtig und will auch nicht mehr wissen.
Total, genau.
Überhaupt wird ja das Motiv gar nicht, also es gibt keine Exposition am Ende, dass der Täter sagt, warum er das Ganze getan hat. Man liest es nur zwischen den Zeilen. Die Bibelszenen oder die Bibelstellen, die er vorliest, sein scheinbar Hass auf Frauen, die nicht in sein christliches Weltbild, in sein moralisches Weltbild passen. Man muss sich das ein bisschen puzzelartig zusammenbauen, so ein bisschen indirekt wird das mitgeteilt. Und dass er sich halt als Rächer bezeichnet.
Ja, man muss es sich wirklich zusammenrätseln aus diesen Hinweisen mit den Bibelstellen und dem Namen, genau.
Aber vielleicht ist das ja auch ein Hinweis darauf, dass es darum eben auch gar nicht so vordergründig geht.
Darauf wollte ich gerade hinaus, denn ich habe mal geguckt, was ist eigentlich zwischen Kurzgeschichte und Weiterbearbeitung zum Roman passiert. Und wenn man sich beide Lodger sozusagen anguckt, dann ist in der Kurzgeschichte, das ist eigentlich noch mehr so ein Whodunit, wie man das vielleicht erwartet. Also wer ist der Lodger? Dieses Suspense, Mysterium, was dahinter ist. Da kommt auch noch viel mehr so diese herbstliche Atmosphäre, der Nebel her. Und das ist zwar alles noch im Roman drin, aber hier geht's eher um das Psychologische oder diese Moralpsychologie. Die Buntings stehen jetzt ganz deutlich im Fokus. Ne? Also was passiert mit diesen Vermietern und diese Selbsttäuschung einer Mrs. Bunting? Also eigentlich die Charakterstudien werden da in den Fokus gerückt. Und das ist ja auch das, was das Buch dann wirklich so gut macht.
Total, ja. Es geht ja eigentlich gar nicht wirklich um diesen Mörder oder um die Morde an sich. Es geht darum, was diese Taten und eigentlich diese spezifische Situation mit dieser finanziellen Abhängigkeit von dem Mr. Sleuth mit Mr. und Mrs. Bunting macht. Und schlussendlich ist ja eigentlich wirklich so eine, ich habe es sehr stark als ein gesellschaftskritisches Buch gelesen, in dem es eigentlich darum geht, dass eben ein Gentleman wie der Mr. Sleuth so einfach mit eigentlich sehr offensichtlichen Taten davonkommen kann, weil Menschen, die weniger wohlhabend sind als er, davon abhängig sind, von seinem Geld abhängig sind.
Richtig. Und das ist ja auch wieder eine Metapher für die Gesellschaft an sich.
Genau.
Das finde ich auch wirklich sehr intelligent und sehr gut gemacht in dem Roman. Also das trieft wirklich von Sozialkritik.
Ja, obwohl es eine Sozialkritik ist, die über 100 Jahre alt ist, ist es immer noch total gut zu lesen. Also es wirkt nicht angestaubt. Es ist immer noch, ich habe von Leuten gelesen, die das jährlich in der Herbstzeit, ist das bei denen auf dem Nachttisch und muss weggeschmökert werden. Ja. Ich kann es absolut nachvollziehen. Also
total.
Ich glaube, ich werde es jetzt auch deutlich häufiger lesen. Es ist kurzweilig und es macht Spaß zu lesen, sich in die Buntings rein zu versetzen, diesen Mieter durch deren Augen zu beobachten. Das ist schon echt ein cooles Buch.
Ja, und es ist eben auch sehr aktuell. Also ich finde tatsächlich, dass man das sich auch heute vorstellen könnte. Man könnte diese Geschichte ohne weiteres in die Moderne setzen und es würde immer noch funktionieren. Zumindest in weiten Teilen, klar. Manche Sachen vielleicht nicht, aber das Allermeiste ja.
Das ist die perfekte Überleitung, denn wir wollen ja noch über die erste Verfilmung sprechen. Und die Verfilmungen haben größtenteils, es gab viele Verfilmungen, da kommen wir noch zu, haben gemeint, dass sie dieses Stück in ihre Moderne versetzt haben, also in die Gegenwart, in der der Film entstanden ist. Das ist beim ersten Film, den wir uns jetzt angucken wollen und den wir uns hauptsächlich angucken wollen, noch nicht ganz so ins Gewicht gefallen, weil die Dreharbeiten nur 13 Jahre nach Erscheinen des Romans begonnen haben, und zwar 1926. Aber der Regisseur des Films ist, glaube ich, jedem bekannt, denn das ist Sir Alfred Hitchcock. Fangen wir doch mal mit den Eckdaten an. Also, es ist ein Stummfilm natürlich, in Schwarz-Weiß gedreht, wen wundert's, der natürlich dann, wie es für Schwarz-Weiß-Filme damals üblich war, nachkoloriert wurde. Das heißt, bestimmte Szenen kriegen bestimmte Farbgebung, Nachtszenen werden in Blau gefärbt, Tagszenen in einen eher Orange-Gelbton. Und die Dreharbeiten dafür begannen an einem Donnerstag, den 25. Februar 1926. Insgesamt sollte Hitchcock 6 Wochen lang an dem Film drehen. Allerdings aufgrund von Problemen mit seinem Verleiher, dazu kommen wir noch, gab es im Sommer 1926 noch einige Änderungen, sodass der Film erst im Spätsommer fertiggestellt werden konnte und dann ab September der Presse gezeigt werden konnte. Die Premiere für den Film war aber erst gut ein Jahr nach Drehbeginn, und zwar am 14. Februar 1927. Der Film wurde hauptsächlich in den Islington Studios in London gedreht. Und das ist ja etwas, wer sich mit Hitchcock auseinandersetzt, er mag nicht so gerne Außenaufnahmen, weil er da so ein bisschen das Gefühl immer hatte, dass er da die Kontrolle verliert. Im Studio hatte er die Kontrolle. Aber so gibt's auch hier nur einige wenige Außenaufnahmen, am Embankment beispielsweise und in South Kensington und um Islington, also um das Studio herum. Zu den Eckdaten noch, Regie Alfred Hitchcock, klar. Hauptrolle Ivor Novello als namenloser Mieter, Mary Auld als Mrs. Bunting, Arthur Chesney als Mr. Bunting, June Tripp als Daisy Bunting und Malcolm Keane als Joe Chandler. Wir sehen also, es sind eigentlich alle Hauptfiguren aus dem Roman auch im Film gelandet. Und das ist Alfred Hitchcocks 3. vollständiger Film und wie er selber immer behauptet hatte, sein eigentlicher 1. Hitchcock-Film, in Anführungsstrichen, also der 1. Thriller, für die er ja später als Master of Suspense auch bekannt wurde. Insgesamt sollte er bei 53 Filmen Regie führen. Und wie kam es jetzt zum Lodger? Also der Film heißt The Lodger, A Story of the London Fog. Hitchcock befand sich 1926 noch in München. Ich weiß nicht, ob ihr das da draußen wisst, aber da hat er im Grunde sein Handwerk gelernt und hat dort auch seine ersten Filme gedreht. Irrgarten der Leidenschaft, also Pleasure Garden, war sein erster Film. Und der zweite Film, The Mountain Eagle, der Bergadler, wurde auch in Deutschland gedreht, aber der ist verschollen, wie es viele Filme aus den 20er Jahren sind, leider. Der ist auch noch nicht wieder aufgetaucht. Aber was hat er da gelernt? Vor allem den Expressionismus. Damals natürlich stark durch große Namen wie Fritz Lang beispielsweise, berühmt geworden. Und das waren für ihn neue Techniken, die er da in den UFA-Filmstudios in Berlin gelernt hat. Und dafür ist The Lodger auch bis heute noch berühmt, denn er hat unglaublich spannende Kamerawinkel in dem Film, die ein Novum darstellten. Die berühmteste Szene ist, dass Schritte des Mieters ein Stockwerk über den Buntings dargestellt werden, indem er den Mieter auf einer Glasplatte laufen lässt und von unten filmt. Und dazu ein Zitat von Hitchcock. Später zeige ich, wie er in seinem Zimmer auf und ab geht. Die Gesichter der unter ihm wohnenden Familie blicken zur Decke hinauf. Die Kamera geht zur Decke und zeigt den unruhigen Mann. Ich ließ eine 2,5 Zentimeter dicke Glasplatte anfertigen und der Mann oben geht über diesen gläsernen Boden, sodass man seine Füße sieht. Das war anstelle von Ton. Und so hat er viele Szenen da drin. Beispielsweise die allererste Szene beginnt mit der Großaufnahme eines Opfers. Die Opfer des Avengers im Hitchcock-Film sind alle blond. Und um das zu unterstreichen, ließ er die Schauspielerin auf auch eine große Glasplatte legen, breitete ihr blondes Haar um ihren Kopf herum aus und beleuchtete sie von unten mit einem starken Scheinwerfer, sodass das Haar umso mehr golden strahlte. Nur eine ganz kurze Szene, aber das sind so die Tricks, die er angewandt hat, um einen bestimmten Fokus zu setzen, wo ihm vielleicht Ton fehlte oder andere Möglichkeiten. Gucken wir uns doch mal den Inhalt des Films an.
Genau. Und zwar ist der Inhalt des Films teilweise sehr nah an dem Roman dran und teilweise auch nicht. Also der Beginn des Films ist eigentlich sehr, sehr ähnlich wie der Beginn des Romans. Und zwar fangen wir da auch nach dieser Anfangsszene mit dem Mord, gehen wir eigentlich sehr bald zu Mr. und Mrs. Bunting und der Ankunft des Lodgers. Und da merkt man gleich, irgendwas stimmt da nicht. Also in dem Moment, in dem der Lodger ankommt, schlägt so eine Kuckucksuhr und dann fällt Mr. Bunting von einer Leiter. Also da sieht man gleich, irgendwas Unheilvolles ist im Gange. Und das Gaslicht flackert. Da wird uns schon gesagt, okay, irgendwas kommt jetzt. Und es erscheint der Lodger auch wieder in dieser nebligen Nacht an der Eingangstür. Und das ist eine ganz spannende Szene. Denn der Lodger, der ist eine ganz eigenartige Erscheinung, die sich ein Stück weit von dem Lodger in dem Buch unterscheidet. Also er trägt zwar auch einen Mantel und einen Hut, aber das ist, wie gesagt, eher in die 20er Jahre versetzt. Das heißt, er trägt nicht diese viktorianische Kleidung oder so, aber er ist trotzdem sehr elegant gekleidet. Und was ganz auffällig ist, er trägt einen Schal, der sein Gesicht teilweise verbirgt. Und das ist auch dieses ganz, ganz bekannte Bild aus diesem Film von Ivan Novello mit seinem Schal, der sein Gesicht verbirgt und der ganz blass ist und ganz fast gespenstisch aussieht, als er da erscheint.
Ja, es ist sehr expressionistisch, ne? Also man denkt auch sofort an Murnaus Nosferatu, also eindeutig bedrohlich. Und er hat auch diese kleine Ledertasche, die auch der Mörder im Buch hat bei sich. Und er verhält sich auch merkwürdig, als er ins Haus kommt. Also er wird in sein Zimmer geführt und auch da hängen überall an den Wänden Gemälde von blonden Frauen und er reagiert eigenartig und lässt letztendlich durch Mrs. Bunting sämtliche Bilder umhängen. Erstmal werden sie umgedreht auf die Wandseite und später auch entfernt. Und bei diesem Entfernen trifft der Mieter das erste Mal auf Daisy. Und Daisy ist auch sehr, sehr blond. Überhaupt, das Blonde ist hier ein neues Motiv oder ein Motiv für den Täter. Es wird der Film schon eingeführt mit dem ersten Mord an der Themse. Der übrigens, Hitchcock hat lange dafür gebettelt bei der Metropolitan Police, dass er an der Themse, an der Charing Cross Bridge drehen durfte, bis er endlich die Genehmigung hatte. Und sie haben dann da auch gedreht und dann im Nachgang gemerkt, dass sie kein Objektiv auf der Kamera hatten und alle Szenen unbrauchbar waren.
Oh nein.
Aber es wird nach dem Mord auch eingeführt, dass die Presse hochdreht. Also die Auflagenzahlen werden erhöht, die Morde werden überall dargestellt und immer wieder, dass es blonde Frauen sind. Und in den Varietés im Nachtleben Londons werden die Frauen, die mit blonden Perücken auf den Bühnen stehen, sofort, wenn sie in ihren Umkleiden sind, nehmen sie ihre Perücken ab. Oder wenn sie dann auch die wirklich blond sind und auf die Straße gehen, dass sie ihre blonden Locken unter ihren Hüten und Mützen verstecken. Also da ist schon diese Hysterie und Panik durch diese Mordserie zu spüren. Und nun sieht der Lodger, dass er im Haus eines jungen, hübschen, blonden Mädchens wohnt, die auch noch als Mannequin, so als Model arbeitet sogar.
Und zu den blonden Haaren gibt's noch was ganz Interessantes. In den Zwischentiteln tauchen immer wieder diese Zeitungsschlagzeilen auf über diese Morde. Aber gleichzeitig tauchen in den Zwischentiteln auch diese Werbung für diese Varietés auf. Und da blinken immer die Worte Golden Curls auf, was natürlich total interessant ist, dass hier diese Berichterstattung mit Werbung erstmal gemischt wird. Und beides ist eigentlich so eine, bezieht sich auf diese blonden Frauen, die erstens in den Varietés irgendwie sozusagen als Schaustellerin verkauft werden, könnte man sagen, und die dann aber gleichzeitig die Mordopfer, die ebenfalls in diesen Zeitungen als Inhalte verkauft werden, und die werden verbunden durch diese blonden Haare.
Ja, und es ist ja diese Leuchtschrift, diese elektrische Leuchtschrift, Tonight Golden Curls, ist auch wie ein Mantra des Mörders. Also heute Nacht geht's ihm wieder um blonde Locken. Und auch er hinterlässt immer kleine Zettelchen mit dem Avenger-Symbol, einem Dreieck und seinem Namen bei den Opfern. Daisy ist interessant für den Lodger. Daisy ist aber auch interessant für Joe Chandler. Auch diese Figur gibt es. Auch er geht ein und aus bei den Buntings. Hier ist es so gelöst, die Küche befindet sich im Souterrain. Also man kann durch das Fenster auf die Straßenebene hochgucken. Dort geht Joe Chandler ein und aus und ist deutlich interessiert an Daisy. Da gibt es immer so kleine Spielereien, Neckereien. Sie hält ihn so ein bisschen auf Abstand. Aber Daisy verbringt auch demnächst immer mehr Zeit beim Lodger. Also man sieht sie auch, wie sie bei ihm im Wohnzimmer sitzt und beide vom Kaminfeuer Schach spielen. Und es wird deutlich, dass der Lodger auch scheinbar verliebt ist in Daisy.
Und bei diesen Szenen wird es dann sehr, sehr spannend, weil da auf der einen Seite sich eben diese Romanze anbahnt, aber gleichzeitig kommen da immer wieder so gewalttätige Bilder vor oder Momente, die auf den ersten Blick so wirken, als ob der Lodger Daisy was antun würde. Also da gibt es zum Beispiel eine Szene, in der er so einen Schürhaken aus dem Kamin holt und so hochhebt.
Ja, während sie sich nach einer runtergefallenen Schachfigur bückt.
Genau, man denkt, oh, jetzt erschlägt er sie. Und dann schneidet's weg und als wir zur Szene zurückkehren, hat er einfach nur das Feuer geschürt.
Und gleichzeitig wächst aber trotzdem auch hier bei den Buntings ein Verdacht. Genauso wie im Buch bringen sie den Lodger immer mehr mit der Mordserie in Zusammenhang. Und gleichzeitig, wie dieser Verdacht wächst, wächst halt auch diese Verbindung zwischen dem Lodger und Daisy, was Joe Chandler in seiner Eifersucht auch auf den Plan ruft. Also auch hier kriegen wir immer so ein bisschen Einblicke in die Ermittlungsarbeit. Und ab einem gewissen Punkt stellen sie fest, dass die Morde des Avengers sich auf das Gebiet dieses Mietshauses konzentrieren. Eine Tatsache, die auch der Lodger auf einer eigenen Karte bei sich in seiner Wohnung vermerkt und die Tatorte markiert, und auch er sieht das. Und das ist das, was ihm am Ende die Handschellen anlegen lässt. Es gibt dann, Joe Chandler stürmt mit der Polizei die Wohnung. Er ist überzeugt, dass der Lodger der Mörder sein muss und findet diese Tatorte, diese eingezeichneten, als Beweis. Und die Handschellen schließen sich und er wird abgeführt. Er entkommt dann diesem Polizeigewahrsam mit Daisy zusammen und gleichzeitig wird aber auch die Bevölkerung zu einem reißenden Mob und ist davon überzeugt, dass der Lodger der Täter ist, bis das Ganze dann in einem großen Finale kumuliert, wo sie ihn im Grunde lynchen wollen. Parallel wird aber der wahre Avenger geschnappt und es kann letztendlich die Unschuld vom Lodger bewiesen werden. Er war nämlich der Bruder des ersten Mordopfers vom Avenger und war dadurch selber ein Rächer, der seine Schwester rächen wollte und daher versucht hat, den Mörder zu fangen. Und das ist auch der größte Unterschied zum Buch, das komplett neue Finale. Und das war ursprünglich gar nicht im Sinne Hitchcocks. Hitchcock wollte eigentlich das Schicksal vom Lodger offen lassen. Ist er der Mörder oder ist er nicht der Mörder? Aber weil Ivan Novello, der berühmte Martinez-Star der 20er Jahre, die Hauptrolle spielte, war das fürs Studio in keinem Fall möglich, dass dieser Star, dieser Sympath, eine schlimme Rolle, ein Mörder spielt. Insofern musste das Ende abgeändert werden.
Aber ich glaube, es gibt ganz am Ende, das finde ich ganz interessant, ich habe das Gefühl, dass es so ein kleines Easter Egg, das da trotzdem drin bleiben durfte. Und zwar ganz am Ende, Daisy und der Lodger, die heiraten. Und die allerletzte Szene spielt in dem Haus des Lodgers. Und da sehen wir, wie der Lodger und Daisy vor einem Fenster stehen. Und man sieht an ihnen vorbei durch das Fenster. Und da in der Entfernung leuchtet wieder dieses Schild auf mit Tonight Golden Curls. Was auch immer das heißt.
Ich glaube, das konnte sich Hitchcock nicht verkneifen. Das ist genau sein Humor.
Genau.
Ich glaube, trotzdem war Hitchcock am Ende ganz zufrieden, denn mit dem Unschuldigen, der verfolgt wird von Polizei und von Mob, von Bevölkerung, hat sich für ihn halt eine Figur etabliert, die sich in vielen seiner weiteren Filme und für die er auch berühmt ist, etabliert hat, nämlich der Unschuldige, der in eine Situation gerät und der gejagt wird. Und Hitchcock sagte selber immer, das ist für ihn viel spannender und das Publikum kann sich viel besser mit einem Unschuldigen identifizieren, als wenn man einem Schuldigen dabei zuschaut, wie er gefangen wird. Also insofern hatte er dann vielleicht doch Glück mit den Abänderungen, die ihm da auferlegt wurden. Man muss noch dazu sagen, dass der Film, nachdem er fertiggestellt wurde, Probleme hatte. Und zwar, Zitat Hitchcock, nach Fertigstellung von The Lodger sahen sich die Verleiher den Film an und fanden ihn furchtbar. C.M. Wolfe, das war der Verleiher und Geldgeber für diese Produktion, passte besonders die gläserne Decke nicht. Er wollte die Geschichte einem anderen Regisseur geben, der sie noch einmal drehen sollte. Ich war auf einem Tiefpunkt in meiner Karriere angelangt. The Lodger wurde einige Monate auf Eis gelegt und dann entschied man schließlich, ihn doch zu zeigen. Sie hatten Geld investiert und wollten es wiederhaben. Der Film kam in die Kinos und wurde als der größte britische Film bejubelt, der je gemacht wurde. So schmal ist der Grat zwischen Misserfolg und Erfolg.
Mhm.
So war es in der Tat. Der Film sollte nochmal umgeschnitten werden und wurde es auch. Und das muss dem Film, obwohl Hitchcock es vielleicht ungern zugegeben hat, doch gut getan haben. Der Film wurde deutlich verbessert wohl dadurch. Und die zeitgenössische Presse schrieb dazu bereits im September 26, es ist gut möglich, dass dies der beste britische Film ist, der je entstanden ist. Das kann man so nur stehen lassen. Also das ist auch heute, finde ich, immer noch ein unglaublich guter Film, den man sich definitiv angucken sollte. Der Film ist restauriert worden. Es gibt den in einer sehr, sehr guten Bildqualität. Man muss nur darauf achten, dass man die richtige Komposition erwischt. Damals hatten Filme ja noch keine festgeschriebene Partitur, also noch keine Filmmusik, die irgendwie feststand für diesen Film, sondern es wurde halt vor Ort improvisiert mit kleinen Orchestern, was irgendwie zu den Szenen passte. Und 2017 wurde eine neue Musik für diesen Film geschrieben und die gibt es, das ist dann meine große Empfehlung, auf einer Restauration in der Criterion Collection auf Blu-ray. Und das ist eine fantastische Filmmusik, die auch ohne Film super funktioniert. Und wenn man den Film vollends so genießen will, wie er von Hitchcock gedacht wurde, sollte man sich auf jeden Fall diese Fassung angucken. Auch wenn es den in ganzer Länge bei YouTube gibt. Aber dann hat man leider mit einer sehr schlechten, GEMA-freien Musik oft zu tun. Oder mit einem miesen Bild. Und beides wird dem Film überhaupt nicht gerecht.
Ist das, ich wollte mal kurz nachsehen, wer die geschrieben hat. Weil ich glaube, ich habe ja den Film tatsächlich im Kino sehen dürfen mit Live-Musik. Mhm. Die war aber improvisiert. Und das war auch ein Komponist, der tatsächlich auch seine eigene Filmmusik zu dem Lodger auch verfasst hat. Genau, der hieß Neil Brand. Der hat es auch sehr schön gemacht.
Diese Criterion Collection, das ist mit dem Score von Neil Brand.
Ah, genau.
Und der ist halt Spezialist für Stummfilmbegleitungen und sein Score ist der wohl am emotionalsten und am stärksten am Film orientiert. Und den fand ich auch großartig. Also es ist ein ganz, ganz toller Score.
Ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Und eben, ich hatte da zum Glück die Möglichkeit, ihn das tatsächlich auch spielen zu sehen. Das war ganz...
Ach, er war selber da?
Ja, genau, er war selber da. Das war richtig cool.
Das ist ja wirklich toll. Wo hast du das denn im Kino gesehen?
Das war in Zürich im Filmpodium. Das ist ein ganz tolles Kino. Die zeigen sehr viele alte Filme und Klassiker. Das ist sehr, sehr cool. Genau. Und das war sehr, wirklich ganz, ganz eindrücklich. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einen Riesenunterschied macht, mit welcher Musik man den Film sieht. Die Musik war wirklich fantastisch.
Ja, und das ist ja vor allem auch die Art und Weise, wie so ein Film gesehen werden sollte.
Ja, also man kann als Fazit sagen, wer das Buch mag, sollte den Film auf jeden Fall auch schauen. Aber was ist von den Whitechapel-Morden und von Jack the Ripper in dem Film noch drin?
Das ist schon sehr weit entfernt, weil vieles von dem, was sich explizit auf die realen historischen Begebenheiten bezogen hat, das ist wirklich nicht mehr drin. Also vor allem auch die Darstellung der Opfer ist ganz, ganz anders. Zum Beispiel, es gibt da so eine Entwicklung, über die ich mich immer aufrege, dass in vielen Verfilmungen die Opfer als Schauspielerin dargestellt werden.
Mhm. Was aber nicht fern liegt, das muss man auch sagen. Also denn im 19. Jahrhundert waren Schauspielerinnen auch nicht hoch angesehen.
Ja klar, das stimmt.
Also auch nicht, dass das jetzt der Punkt wäre, aber so ist es.
Aber dadurch kommt wie so eine glamouröse Komponente rein, irgendwie mit der ich so ein bisschen ein Problem habe.
Ja, so ein Music-Hall-Vibe, ne?
Genau, genau.
Ja, vor allem auch, ne, dass es attraktive Frauen sind, dann diese blonden Locken.
Genau.
Das könnte ja jetzt nicht weiter entfernt sein. Das ist ja so ein Bild, das sich tatsächlich auch weiterzieht durch die Geschichte der Verfilmungen rund um Jack the Ripper. Oder was auch immer damit zu tun hat. Wie gesagt, es geht ja hier nicht direkt um Jack the Ripper. Aber
genau, aber das ist es, ne? Es geht hier nicht um Jack the Ripper.
Nee. Ja, genau. Das ist einfach wirklich ein diese Entwicklung zu dieser attraktiven, glamourösen Schauspielerin, die man später immer wieder in dieser Opferrolle findet, fängt da ziemlich deutlich an mit eben diesen Varieté-Darstellerinnen, die da vorkommen, mit Daisy, die ja auch als Model arbeitet. Also das fängt da wirklich sehr deutlich an.
Und der London Fog. Der Film heißt ja sogar Story of the London Fog. Obwohl er im Film gar nicht so präsent ist, wie man das meinen könnte. Das ist im Roman eher noch deutlicher.
Ja, der Nebel halt auch als Metapher für das Verborgene, für das, was nicht an der Oberfläche ist, was man nicht auf den ersten Blick erkennt.
Die Figur des Mieters selber ist auch nicht mehr so, wie man sich den Ripper vorstellt. Vielleicht so ein bisschen diese Ledertasche ausgenommen, würde ich sagen. Und den Mantel oder dieses Verborgene, dieses Gesicht verbergen. Er verbirgt es ja hier hinter einem Schal. Das haben wir dann wieder so mit hochgestelltem Mantelkragen und Zylinder. Das weicht hier aber auch schon so ein bisschen ab, weil wir jetzt auch in den 20er Jahren schon angekommen sind. Mhm. Aber der Gentleman Killer bleibt.
Ja, mit dem Unterschied, dass er eben nicht der Killer ist.
Ja.
Genau. Der Killer spielt ja auch überhaupt keine Rolle.
Genau.
Dass der Killer geschnappt wurde, es interessiert überhaupt eigentlich gar nicht. Also das ist auch eigentlich einer von Hitchcocks MacGuffins. Er treibt die Story voran, aber wenn er denn dann wirklich da ist, ist er eigentlich relativ irrelevant. Sondern er dient nur als Mittel zum Zweck.
Genau, das stimmt. Und natürlich einer der größten Unterschiede ist natürlich, dass dadurch, dass der Lodger nicht der Mörder ist, diese Problematik, dass die Buntings einen Mörder schützen, weil sie von ihm abhängig sind, die ist nicht so stark vertreten. Es gibt eine Phase, in der sie ihn verdächtigen und nichts dagegen tun, aber das ist sehr stark verkürzt. Also dieses Element, das eigentlich im Roman den Hauptkonflikt darstellt, verschiebt sich ziemlich stark eigentlich auf diese Angst, dass Daisy was passieren könnte und dann eben diese Auflösung dieser Angst.
Ja, absolut. Ja, ist ein guter Punkt. Was noch ein bisschen drin ist, finde ich, sind diese gesellschaftlichen Stände. Mhm. Wenn wir uns das Haus angucken, das ist halt sehr vertikal. Die Buntings sitzen eigentlich immer hauptsächlich unten im Keller in der Küche. Und der Lodger hat oben seine Wohnung. Und da sind die Buntings auch fast nie. Die einzige, die sich so ein bisschen durch diese Stände, wenn man das mal so, von unten nach oben bewegt und wieder zurück, ist Daisy, die aber auch vom Beruf, sie ist ja Mannequin, eher eine moderne Figur repräsentiert, wo die Stände vielleicht auch gar nicht mehr so den großen Unterschied spielen. Aber da ist ansonsten schon noch ein Gefälle drin. Also insbesondere am Ende, du hast ja gesagt, wenn sie dann im Haus vom Lodger sind, das ist ja nicht nur ein Haus, das ist ja schon aristokratisch.
Ja.
Mit riesigem Kamin und Freitreppe, wo dann auch die Buntings sich dann wieder gemütlich vor ihren Kamin setzen. Also die haben ausgesorgt, ne? Das ist Happy End, bis auf diese kleine Tatsache, die du davon erwähnt hast, ist das eigentlich das perfekte Happy End. Und das ist dann auch genau die Schlussszene, dann, dass da steht.
Ja, und es ist nochmal am Rande jetzt mit Daisy nicht ganz so einfach, glaube ich. Also ja, sie bewegt sich innerhalb dieser sozialen Strukturen, also sie kann aufsteigen. Aber es war auch zu der Zeit ein bisschen gefährlich oder es war Gefahr damit verbunden, so ein Model oder eine Schauspielerin meinetwegen auch zu sein. Also sich als Frau durch vielleicht das Äußere oder die eigene Attraktivität eine gewisse soziale Mobilität dazu erarbeiten, war auch nicht unbedingt nur anerkannt. Also wir kennen ja diese Motive heute noch, ne, von wegen Hochschlafen und so. Das ist auch zur damaligen Zeit schon Thema. Das ist auch schon 50 Jahre davor Thema und wurde ganz misstrauisch auch beäugt und war auch viel sozialer Kritik ausgesetzt. Also, dass sie ausgerechnet Model ist, ist auch, ja, vielleicht nicht mit Absicht. Ich würde aber vermuten, dass das Hitchcock durchaus auch bewusst war.
Das ist ja ein ganz interessanter Punkt, denn es gibt ja eine Szene, wo an der Stage Door, also am Bühnenhinterausgang, nach Feierabend die ganzen Models rauskommen und auch abgeholt werden. Ist euch aufgefallen, wer die Personen sind, die diese Models abholen? Joe Chandler holt seine Daisy ab, aber zuvor verlässt ein Model diesen Bühnenausgang und steigt in eine absolute Luxuslimousine der damaligen Zeit, wo auch schon ein älterer Herr mit Smoking und Zylinder drin sitzt, der sie dann mitnimmt. Also es ist genau das, was du sagst. Auch da ist so einmal komplett durch die Gesellschaft der ehrliche, arbeitende, mittelständische Polizist, der sein Mädchen abholt, und der reiche Dandy. Das zeigt Hitchcock.
Genau, und es war ja auch zur damaligen Zeit sehr, sehr schwer, als Frau auf eine andere Weise aufzusteigen. Also auch das muss man sagen. Also die Ehe war eigentlich damals noch das einfachste Mittel der Wahl oder das häufigste. Nicht immer unbedingt einfach, aber wenn man einen reichen Mann ergattern konnte, dann war das schon von Vorteil. Und das konnte man natürlich umso besser, wenn man attraktiv war. Also das ist schon auch ein gesellschaftliches Bild oder so ein, ja, gesellschaftliches Modell, meinetwegen. Und das ist jetzt gar nicht in irgendeiner Weise wertend gemeint. Also die Frauen hatten auch nicht unbedingt eine andere Wahl. Natürlich haben sie dann auch diese Wege ergriffen und teilweise auch zu ihrem großen Leid. Also auch da gibt es ja viele Geschichten, wie zum Beispiel die um Evelyn Nesbit. Da gibt es auch was von Früher war mehr Verbrechen.
Ja, also wie gesagt, den Film können wir euch allen nur wärmstens ans Herz legen. Schaut ihn euch an. Im Idealfall mit dem richtigen Bild und der richtigen Musik auf der Criterion Collection. Muss man wahrscheinlich importieren, ist eine amerikanische Ausgabe, aber sie lohnt sich auf jeden Fall. Hitchcock wurde nochmal gefragt, wenn er den Film als Tonfilm gemacht hätte, ob er irgendwas verändert hätte. Und da sagte er zu, Zitat, hätte ich die Story später noch einmal mit Ton gemacht, hätte ich sie etwas verändert. Vielleicht Jacqueline the Ripper.
Ach.
Der Film wurde in der Tat 1932 in England nochmal als Tonfilm-Remake der Hitchcock-Fassung gemacht. Auch wieder mit Alva Novello in der Hauptrolle. Aber da können wir den Mantel des Schweigens drüber decken. Genauso wie eigentlich auch bei allen weiteren Verfilmungen. Denn es gab noch insgesamt 4 weitere. Davon 3 fürs Kino und einer fürs Fernsehen. Und zwar in den USA nochmal 1944. Dann 1953 unter anderem Titel.
Furchtbar.
Hast du gesehen?
Man
in the Attic.
Leider.
Okay, mit Jack Palance. Also auch den vergessen wir. Und dann gab's, das fand ich ganz interessant, ich habe reingeschaut, den gibt's glaube ich auch bei YouTube, Der Mieter, eine österreichische Produktion vom ORF. Mit Pinkas Braun, der ist im Vergleich zum Hitch-Original gleich auf und damit auch am bestbewerteten von allen Verfilmungen. Wenn wir jetzt nach der IMDb gehen, nach der International Movie Database, hat er auch zumindest 7,3 Punkte bekommen. Und dann gibt es noch 2009 The Lodger oder im Deutschen The Lodger, der Untermieter mit Alfred Molina. Den habe ich allerdings auch nicht geguckt.
Nee, ich auch nicht.
Und auch diese Verfilmungen spielen in der Zeit, in der sie gedreht wurden. Aber Kernelement der Geschichte bleibt, man streift nachts rum und tötet junge Frauen. Und das zeigt eigentlich auch, dass das ein Thema ist, was auch relevant blieb, um so eine Geschichte immer wieder zu verfilmen.
Ja, ja. Die Geschichte funktioniert ja auch einfach gut, ne? Weil sie eben auch so viele andere Themen aufmacht. Auch wenn die Filme das natürlich nicht immer in derselben Form durchziehen.
Ja, und ich glaube, damit sind wir dann leider am Ende unseres Lodgers. Ich bin ja ein riesen Hitchcock-Fan. Ich hätte da jetzt noch, könnte noch über seine Cameos auch im Lodger sprechen. Da gibt es übrigens 2.
Seine Frau ist auch drin.
Alma, genau. Alma ist auch mit drin. Sucht sie bitte. Wir verraten nicht, wo die beiden sind. Aber ich glaube, wir haben jetzt das Wesentliche, zumindest jetzt auch in Abgleich mit der Whitechapel-Mordserie, rausgeholt. Und natürlich ein riesen, riesen Dankeschön an Xenia.
Ja, danke dir. Und du bist jederzeit wieder herzlich willkommen hier bei uns.
Dankeschön, das freut mich total.
Genau.
Ja, und Leute, geht auf jeden Fall und hört Midnight Culture Club. Wie gesagt, der Link ist in den Shownotes. Da ist so viel Spannendes, das gefällt euch bestimmt. wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid.
Ja, und das ist eigentlich noch besser, weil wir da nicht die ganze Zeit zwischenquatschen. Da kann man nur Szenen machen.
Also es lohnt sich.
Dankeschön, Dankeschön. Ja, da gibt es, glaube ich, ganz vieles, was eure Hörer auch sehr interessieren könnte. Also ich habe
Dracula.
Genau.
Das ist ja noch mein zweites Highlight bei dir in deinem Portfolio. Die Dracula-Folge, hört euch die unbedingt an.
Ah ja, da gibt es total viel Spannendes. Also ich habe bestimmt schon die Hälfte aller Folgen gehört. Wie viele Folgen gibt es?
Jetzt 23.
Genau. Also ich habe auf jeden Fall mal so eine ganze Zeit das sehr gesuchtet, nachdem ich das erst wissen würde. Also es ist wirklich toll. Mir gefällt das.
Da muss man eine Pause machen, damit wir aufholen können mit unseren
Folgen. Ja, genau.
Ja, also vielen lieben Dank. Lasst gerne Kommentare da, wie es euch gefallen hat. Drückt die Glocke, heißt es ja immer so schön. Und auch bei Xenia, drückt die Glocke und folgt ihr. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder.
Ja, so machen wir das. Also macht's gut, ihr Lieben. Und bis ganz bald hier wieder auf diesem Kanal.
Tschüss.
Tschüss.